Liebe Geschwister, danke für die freundliche Begrüßung. Auch ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Die Verbundenheit lebt ja und ich nehme Anteil an dem, was unter Christen in unserer Umgebung geschieht. Auch die Ansagen interessieren mich immer. Schön, dass so vieles bei euch läuft. Gott segne euch zu all den Aktionen. Könnte mir jemand ein Glas Wasser holen? Der Abschnitt, über den ich sprechen will, findet sich in Römer 13, 8 bis 12. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Ihr kennt die Gebote, bricht nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemanden, sieh nicht begehrlich auf das, was dem anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, welche Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unser Heil ist jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Ja, danke schön. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag ist nahe. Deshalb lasst uns ablegen, was zur Finsternis gehört, und greift zu den Waffen des Lichts. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause und in der Gemeinde läuft. Letztlich lassen wir es uns ja nicht nehmen, ein tolles Fest vorzubereiten und vielen Menschen eine Freude zu machen. Wichtig ist es uns, dass keiner übersehen wird, dass alle Karten und Grüße rechtzeitig losgeschickt werden, dass die Stube und das Festessen vorbereitet werden und vielen Menschen die gute Botschaft nahegebracht wird. Sie alle sollen wissen, warum wir so fröhlich sind. Gott wurde Mensch. Das Unfassbare ist geschehen, sogar im Stall von Bethlehem. Gut, es ist uns alles vertraut. Hier haben wir es ja wunderbar vor Augen. Nun hat damals das ganze Volk Israel auf seinen Messias gewartet und manche Heiligen und Propheten wie Simon und Hanna ganz besonders. Und wir, was erwarten wir? Im Grunde doch auch ein schönes Fest. Als mich die älteste Enkelin, sie ist jetzt 13, fragte, was ich mir wünsche, dann habe ich natürlich mitgeteilt, womit sie mir eine Freude machen kann. Aber das Schönste ist ja immer wieder, dass man sich besuchen kann, sich mal wieder sieht und ein paar Stunden gemeinsam verbringen kann. Ich vermute, euch wird es ähnlich ergehen. Nun, auch wir warten auf den Messias. In vielen Adventsliedern heißen wir ihn willkommen und auch unsere Welt heute braucht ihn ja so dringend. Wir sehen, wie ratlos unsere Politiker vor manchen Herausforderungen stehen, ganz besonders, wenn es um Frieden geht in der Welt oder um Gerechtigkeit. So haben wir zum Beispiel in dieser Woche in der Kaffeerunde in Recklinghausen gesungen: Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben, überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben, wende Hass und Friedenssinn auf den Weg des Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin, um nur einmal ein modernes Lied zu zitieren. Ich finde es immer wieder wunderbar, wie Gott ältere und jüngere Liederdichter begnadet hat, sein ganzes Heil zu beschreiben, nach dem wir uns ja sehnen. Deshalb tut es so gut, diese Lieder zu singen. Das ganze Heil, für das Jesus gekommen ist. Nun wissen wir, in unserer Welt gibt es natürlich auch viel, viel Grund zum Danken. Das wollen wir nicht übersehen. Was ist uns nicht alles geschenkt an Wohlstand, den andere Generationen nicht kannten? Was dürfen wir alles genießen an Reisen, an Speisen, an Kunst und Kultur? Also wenn man mal in die Handys guckt, auf den Status, da findet man ja gerade diese Dinge. Das können wir genießen, das ist ein ganz großes Geschenk. Oder denken wir an die moderne Technik, die so vieles einfacher macht. In diesen Wochen war ich in einem Geschäft, da hatte eine türkische Verkäuferin, wo sie die Rechnung fertig machte, noch ein bisschen Zeit zum Plaudern. Als sie ihre Brille aufsetzte, sprach sie davon, dass so eine Brille in ihrer Kindheit, in der ländlichen Gegend in der Türkei, was Besonderes war. Die wurde sogar vererbt, wenn von den Großeltern jemand starb. Und heute hat man das alles. Alles für fast jeden. Gut, sie sagte, die Medizin ist natürlich nicht perfekt, aber in ihren Augen, heute in Deutschland, fast perfekt. Sie hat wohl auch anderes noch erlebt früher. Ich will nicht das ganze Gespräch wiedergeben, aber ich konnte aus ehrlichem Herzen sagen, ich danke Gott jeden Tag dafür, was ich alles habe. Auch wenn sie nicht an denselben Gott glaubt, so waren wir uns doch in der Dankbarkeit einig. Nun sieht es leider aber in unserer Welt nicht überall so aus. Und wir im reichen Westen mit Errungenschaften von Kunst, Kultur, Wissenschaft, Technik, aber auch im Genuss einer Demokratie, wir haben trotzdem Probleme. Persönliche Nöte und zwischenmenschliche Konflikte. Menschen leiden unter Einsamkeit, Depression, Traumata, um nur einmal so ein bisschen was zu nennen. Kirchen werden nur noch schwach besucht, abgesehen von manchen sehr lebendigen Gemeinden, die auch wachsen. Dafür haben aber Berater, Therapeuten und Mentoren volle Terminkalender. Wenn wir uns nur einmal die Zunahme von Gewalt, Stress und Spannungen untereinander ansehen, dann wird allen klar, auch wir brauchen diesen Heiland der Welt. Und auch wir haben es so nötig, von seiner unfassbaren Liebe angesteckt zu werden und von dem Frieden, den wir uns selbst nicht basteln können. Der Bibelabschnitt spricht von einer Nacht, die vorgerückt ist, ja von einer Nacht, die fast vorüber ist. Was für eine Perspektive. Der Tag ist nahe, wird uns gesagt. Ehrlich gesagt, die meisten, auch von uns Christen, haben sich in dieser Welt gut eingerichtet. Die brennende Sehnsucht nach dem wiederkommenden Herrn, die fand ich dagegen unter den älteren Geschwistern, die in den 90er Jahren damals zu uns aus Kasachstan kamen. Sie hatten einen hohen Preis für ihren Glauben gezahlt. Sie hatten diese anderen Zeiten noch erlebt. Und sie hatten auch noch Mangel kennengelernt. Deshalb lebten die Lieder vom wiederkommenden Herrn ganz anders in ihnen als unter uns heute. Und doch reden auch heute wieder engagierte Christen verstärkt von der Wiederkunft Jesu, die sie bald erwarten. Wir leben in der Endzeit, das und das passiert, dort siehst du es, so wird es uns manchmal erklärt. Das sind jetzt keine Schwärmer und keine Spinner. Denn Paulus in seinen Briefen hat es doch genauso gemacht. Wer den ersten Thessalonicher Brief liest, da speziell Kapitel 4, 15, der stellt fest, dass Paulus sogar zu seinen Lebzeiten die Wiederkunft Jesus erwartet hatte. Das hat Paulus in seinen späteren Briefen so nicht mehr gesagt, aber diese starke Naherwartung, die lebte in ihm. Und in manchen Geschwistern heute ist das auch wieder so. Eins ist natürlich zu jeder Zeit unumstritten, Vers 11 in unserem Text. Der Tag unseres Heils ist jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Bei euch, vielleicht wie bei mir vor vielen Jahrzehnten, als wir zum Glauben kamen. Heute ist dieser Tag näher. Logisch, wenn wir unser irdisches Leben wie eine Wegstrecke betrachten, dann kommen wir dem Ziel immer näher. Karl Löwe hat es in seinem Lied Die Uhr wunderbar beschrieben. Ältere Menschen, die Klassik lieben, kennen es wahrscheinlich, heutige Leute weniger. Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Was für ein Privileg damals im 19. Jahrhundert. Da geht er dann die ganze Wegstrecke seines Lebens durch und immer war die Uhr dabei, bis sie eines Tages stehen bleibt. Reparieren kann sie nur noch der Meister, der in der Ewigkeit wohnt. Für Menschen, die anfangen, über den Lauf ihres Lebens nachzudenken, sicher noch heute hörenswert. Kann man ja locker anklicken heute mit unseren Geräten. Die Christen, die heute betonen, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Jesus wiederkommt, haben aber noch etwas anderes im Blick. Sie sehen die Zeichen der Zeit, über die Jesus so deutlich gesprochen hat. Und sie hören natürlich auch immer wieder Verkündiger, die die Endzeit, in der wir leben, besonders betonen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich das auch so machen sollte. Diese Erwartung des kommenden Herrn gehörte nämlich noch ganz anders dazu, als ich zu unserer Freikirche gestoßen bin vor langer Zeit. Sie gehörte anders dazu in den Liedern, in den Gottesdiensten und auch im Schlusssegen. Heute wird anderes betont. Diese freudige Erwartung unseres wiederkommenden Herrn lebte also vor ein, zwei Generationen noch viel stärker unter uns und in unserer Botschaft und wie gesagt in den Liedern, die gesungen wurden. Und zwar nicht nur an Adventssonntagen. Auch nicht nur, als die Geschwister aus Kasachstan zu uns gestoßen sind. Die freudige Botschaft vom wiederkommenden Herrn lebte auch nicht nur am Ende von evangelistischen Predigten, da kommt es ja auch vor, vom Nimm Jesus heute an, morgen könnte es zu spät sein. Nein, die Gemeinden jubelten, auch wenn zum Beispiel bei Bestattungen gesungen wurde, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dann wird nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und diese Vorfreude, die habt ihr selbst in manchen Trauerversammlungen miterlebt und gespürt und ausgedrückt. Heute haben wir andere Themen, aber Paulus erinnert uns daran, die Nacht ist fast vorüber, der Tag ist nahe. Und das macht etwas mit uns. Dieses Licht des kommenden Tages sollte wieder ganz neu unsere Herzen erfassen. Dieses Licht soll ganz und gar unser Leben bestimmen, so wie wir es auch in deiner Schriftlesung am Ende gehört haben. Und damit nicht alles theoretisch bleibt, nennt Paulus die Liebe, die wir immer einander schuldig bleiben werden. Wer den anderen liebt, so sagt er, der hat das Gesetz erfüllt. Wisst ihr, wir können viel diskutieren, wie wir zu leben haben und vielleicht sogar, wer von uns besser oder vorbildlicher Christ ist, wird an unserem Verhalten gemessen. Eins werden Menschen jedoch immer spüren, egal was bei den Diskussionen herauskommt. Sie spüren, ob da Liebe untereinander ist und ob sie auch etwas davon abbekommen. Liebe natürlich zuerst untereinander. Wenn das nicht klappt, die ganze Welt lieben und zu Hause sich zoffen, dann ist das auch nicht so authentisch mit der Liebe. Liebe untereinander, aber wenn Jesus in uns lebt, dann haben wir auch Liebe zu den Menschen, die nicht zu unserem vertrauten Kreis gehören. Wenn er nur die liebt, sagt Jesus, was tut ihr da Besonderes? Das machen die anderen doch genauso. Nein, Jesus ist gekommen. Wir kennen alle dieses Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wohlgemerkt, eine verlorene Welt war das, eine erlösungsbedürftige Welt, der galt Gottes Liebe. Und weil uns Menschen nicht anders zu helfen war, hat er seinen Sohn gesandt. Die Liebe ist also des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist das Kennzeichen des kommenden Tages. Denn Gott selbst ist ja bekanntlich die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wisst ihr, wenn wir dieses Ziel nicht mehr vor Augen haben, den kommenden Herrn, dann können wir leicht die Orientierung für unser Leben verlieren. Dann hören wir nämlich auf diesen und auf jenen, auf Freunde und Weggefährten, und natürlich immer wieder auf den Zeitgeist. Das, was um uns herum geschieht, gesprochen und gedacht wird und was immer wieder wiederholt wird, das prägt uns. Natürlich sollen wir nicht beim Vorgestern stehen bleiben. Die Alten haben sicher auch nicht alles richtig gelehrt und gesehen. Aber die Lösung kann ja nicht sein, sich vom Zeitgeist anstecken und treiben zu lassen. Wenn es um die Liebe geht und darum, wie sie gelebt wird, dann war Jesus nämlich noch viel konservativer, als man denkt. Er hat ganz zurückgeschaut auf das, was am Anfang war, wie der Schöpfer sich alles vorgestellt hat, als er uns Menschen gemacht hat. Daran sollen sich seine Hörer orientieren und natürlich wir bis heute, so modern und zeitgemäß wir sein wollen. Wer das aber tut, der wird in sexualethischen Fragen ausgelacht. Wollt ihr denn leben wie im Mittelalter, hatte ich mal von der Verwandtschaft irgendwo gehört. Nun, wie hat es Jesus gesagt? Nicht anders als der Schöpfer. Es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden einen Bund eingehen. Nach der Luther-Übersetzung, die wir noch kennen, wird seine Frau anhangen. Aber letztlich heißt es, sie schließen die Ehe. Und dann werden die zwei ein Fleisch sein. So steht es 1. Mose 2, 24. Und ganz genau darauf hat sich Jesus berufen, Matthäus 19, 5 bis 6. Die Botschaft ist also nicht veraltet, auch wenn heute Leute drüber lachen. Warum bringe ich das? Ganz einfach, weil Paulus nicht nur allgemein von der Liebe spricht, sondern in einem Schnelldurchgang noch einmal die Gebote kurz anreißt. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemandem, sei nicht begehrlich auf das, was dem anderen gehört. Da ist also zuerst in dieser Aufzählung von der Ehe die Rede. Das auszuführen würde heute Morgen natürlich viel zu weit führen. Und ohnehin, wer hört schon auf einen alten Mann, der im nächsten Jahr 70 wird? Um mitreden zu können. Also man muss doch irgendwo, also man lebt im frommen Ghetto, ich vielleicht, ja, mitreden zu können, was heute so gedacht und gelebt wird, wie man spricht, wie man auf die Dinge eingehen kann, habe ich mir, also man hört, ich sehe manchmal gute Sendungen, Interview, wie heißt es, Bibel TV, das Gespräch, dann war Bernhard Meuser da, also ein Mann, der was zu sagen hat, und gut, dann hatte ich mir auch sein Buch bestellt. Oft laden sie ja Leute ein, die ein Buch geschrieben haben, interviewen sie dann. Ich habe mir es dann angetan, diese 400 Seiten durchzuarbeiten, um mitzubekommen, welche Ideologie heute läuft. Seit der sexuellen Revolution, das war Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, und dieses Gedankengut hat mächtige Unterstützer und hat geprägt, und Menschen denken heute so. Das ist gesellschaftliche Norm für viele, ganz anders als das, womit ich aufgewachsen bin, im frommen, behüteten EC-Kreis. Ihr seid CVJM, wir hatten damals in Bad Homburg EC und CVJM und hatten auch da gute Drähte miteinander. Aber heute leben wir in einer anderen Welt, und wir mit unserem Glauben, soll es das wirklich sein? Deshalb habe ich das durchgearbeitet. Ein Mann, der selbst Opfer war, der aber etwas von der Kraft der Vergebung weiß und der an die Quellen gegangen ist. Die Quellen waren die Texte der Bischofskonferenzen und dann die Erklärungen dazu, aber auch Humanwissenschaften, Philosophie, sowie bewegende Lebenszeugnisse und natürlich ein gründliches Studium der Bibel. Herausgekommen ist nun ein Buch mit dem Titel »Freie Liebe«. Bernhard Meuser, der Autor, hat sich nichts geschenkt bei diesem Lebenswerk, wie ich es einordnen würde. Ohne irgendetwas zu beschönigen, hat er sogar versucht zu verstehen und zu erklären, was in dem Mann vorgegangen sein muss, der ihn jahrelang missbraucht hatte. Das Erstaunliche an diesem Buch ist, dass da nicht Verbitterung zurückgeblieben ist, sondern ganz offensichtlich innere Heilung durch Jesus stattgefunden hat. So kann er in einer sehr reifen Sicht Dinge schildern. Am Schluss hat er so 3 oder 4 Punkte. Ein Schlussfazit bei ihm ist freie Liebe. Das ist ja heute, wenn zwei Menschen sich einig sind, können sie eine Nacht miteinander verbringen. Das andere gilt vom Gesetz ja alles nicht mehr, was wir als Moral kennen. Freie Liebe führt am Ende zur Tötung des werdenden Lebens, so sehr man über die Lebensschützer wettern mag. Und im Umkehrschluss, die Freigabe der Abtreibung, in England hat man das ja, die führt dazu, dass sich eine Gesellschaft erst recht an Gottes die Freigabe führt dazu, dass man Gottes gute Gebote erst recht über Bord wirft und ganz neue Ethik aufbaut. 400 Seiten Anlaufweg und ein halbes Leben an Erfahrung, um am Ende diesen Doppelsatz auch mit Autorität schreiben zu können. Ich habe jetzt lediglich ein Gebot herausgepickt, um aufzuzeigen, in welcher Zeit wir leben. In deinem Text aus dem Epheserbrief hieß es, es ist böse Zeit. Nun, um aufzuzeigen, wie Liebe auch missverstanden werden kann. Es ist jetzt 40 Jahre her, dass ich zum ersten Mal über diesen Bibeltext gesprochen habe. Alle 6 Jahre wiederholen sich ja die Perikopentexte. Und vor 40 Jahren hatte ich auch darüber gesprochen. Damals waren die Zeichen der Zeit auch schon deutlich. Ich hatte das nochmal rausgesucht sogar. Wie hat sich damals die Dinge von der Endzeit wahrgenommen? Was hat sich damals erfüllt von Jesu Worten? Und wie sieht es heute aus? Heute erfüllt sich aber noch deutlicher, was Jesus zum Schluss seiner Endzeitrede sagt, Matthäus 24. Neben dem Erkalten der Liebe und der Zunahme der Ungerechtigkeit steht da, dass Menschen um Jesu Namen gehasst werden von allen Völkern. Wie oben durchs berichtet, hat die Verfolgung etwa in den letzten 5 Jahren sehr deutlich zugenommen weltweit. Zahlenmäßig mehr als jemals zuvor. Aber auch das andere, was Jesus vorausgesagt wird, geschieht heute in erstaunlichem Maße. Sein Evangelium wird gepredigt werden zum Zeugnis für alle Völker. Und dann kommt das Ende. Wer sich auf dem Laufenden hält, wie das Evangelium in allen Winkeln der Welt Herzen erreicht, der kann wirklich nur staunen. Und dann kommt das Ende, sagt Jesus. Ich werde es immer wieder ablehnen, irgendwie mit Jahreszahlen zu jonglieren. Ich denke, das hat Jesus auch nicht gewollt. Aber wir sollen wach sein. Dazu gibt er uns diese Worte. Wir dürfen unsere Zeit anhand seines Wortes deuten. Ich sage deuten, damit wir verstehen, was um uns herum abgeht. Und wir dürfen uns freuen auf sein Kommen. Gegen Ende der Bibel sagt er, ich komme bald. Und bis dahin lasst uns ganz im Licht des kommenden Tages leben, angesteckt von seiner Liebe. Amen.